So, dann freue ich mich jetzt, dass wir Martin Gornick hier haben. Martin Gornick ist um die Ecke gekommen. Er ist nämlich Forschungsdirektor in Industriepolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hier in Berlin und dort auch stellvertretender Leiter der Forschungsabteilung Unternehmen und Märkte. Er ist ebenfalls Honorarprofessor für Stadt- und Regionalökonomie an der Technischen Universität hier in Berlin. Heute unser letzter Redner, Herr Gornick, hat erst einen Artikel für den Wirtschaftsdienst veröffentlicht. Spaß beiseite. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Herr Gornick. Herr Gornick spricht zu Infrastrukturinvestitionen statt Subventionen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich hatte es wirklich nicht weit, das stimmt. Ja, ich habe genauso auch eine Drei-Punkte-Agenda. Mal gucken, wie weit ich komme. Aber ist korrekt, Sie können gerade mir genauso einschreiten, wenn der Kaffee ruft, dann gehe ich ja auch vom Podium, kein Problem. Zunächst einmal will ich auf die Bedeutung von Infrastrukturinvestitionen oder Ausstattung kurz eingehen. Wir haben ja dazu ein bisschen was gehört. Dann Entwicklungstrends von Infrastrukturinvestitionen aufzeigen und letztendlich ein bisschen nachdenken, wie gesagt, wenn die Zeit reicht, was sind Handlungsoptionen? Ein paar sind ja schon angeklungen, aber ich glaube, das ist noch ausbaubar, was man da sagen könnte. Ja, Bedeutung, die Bedeutung von Infrastrukturausstattung. Wir haben das heute schon gehört. Es gibt einen ganz wesentlichen Punkt, worüber das auch in der politischen Diskussion sehr stark dominiert zurzeit, ist die Frage der Daseinsvorsorge, also Infrastruktur als ein Teil der Daseinsvorsorge, die wir haben. Als Ökonomen können Sie sich vorstellen, interessiert mich der zweite Punkt mehr, nämlich und auch als unter dem Aspekt der Wirtschaftsförderung, nämlich Infrastruktur als Produktionsfaktor. Und da gibt es nun eine ganze Reihe von Studien, die ich hier gar nicht aufgezählt habe, die versucht haben, irgendwo zu zeigen, welche Zusammenhänge zwischen öffentlichen Infrastrukturinvestitionen und der privaten Wirtschaftsentwicklung entstehen. Die meisten dieser Studien zeigen eindeutig, aha, wenn ich sowas abgreifen kann, dann wird es auch einen positiven Impuls von öffentlichen Infrastrukturinvestitionen auf die Wirtschaftsentwicklung geben. Das gibt es im regionalen wie im internationalen. Ich habe heute vielleicht noch mal einfach aus aktueller Forschung heraus noch mal ein bisschen anderen Ansatz mitgebracht. Und zwar mehr die Überlegung, dass Infrastruktur für Unternehmen so etwas wie ein externer Effekt sind. Also ihre eigene Produktionsfunktion, ich habe das mal so als individuelle Produktionsfunktion hier mal dargestellt. Also ein Unternehmen setzt Arbeit und Kapital ein, L und K, und produziert damit Y. Und das macht es aber unter bestimmten Bedingungen. Und, sozusagen, wir nennen das gerne so totale Faktorproduktivität, so ein Add-on, sozusagen, wenn ich meine Arbeit und Kapital einsetze, dann hängt das noch von irgendwas davon ab, wie effizient ich insgesamt bin. Wir nennen das technologische Produktivität. Also wie viel erzeuge ich eigentlich sozusagen noch durch das technologische Niveau mehr, als das, was ich an Arbeit und Kapital einsetze, wenn ich also meinen technologischen Fortschritt beispielsweise verbessere. Und das ist nicht ganz leicht, Sie sehen das hier angedeutet, sondern das ist so ein Faktor, das ist so ein Gemischfaktor, da ist alles drin. Da ist sozusagen sowas wie eine totale Faktorproduktivität drin, aber auch jeder statistische Fehler ist drin enthalten. Mittlerweile gibt es einige Versuche mit strukturellen Modellen, wirklich tatsächlich diese technologische Produktivität, also die totale Faktorproduktivität, die abgebildet als TFP, zu bestimmen. Also zu sagen, okay, wie hoch ist eigentlich diese totale Faktorproduktivität und wovon hängt sie wiederum ab? Und in diesen Modellen versucht man sich dem ein bisschen zu nähern, indem man sagt, okay, ich gucke mir an, dass ein Unternehmen eine bestimmte Produktivität, eine bestimmte Fähigkeit hat, einfach ein bestimmtes Effizienzniveau hat. Und jetzt versucht es, dieses Effizienzniveau zu verbessern. Klassisch machen das Unternehmen über Forschung und Entwicklung. Also sie investieren in Forschung und Entwicklung und versuchen damit in der nächsten Periode produktiver zu sein. Und was man jetzt hier sagen kann, ist, naja, aber möglicherweise auf diese Fähigkeit, produktiver zu werden, wirken auch Standortfaktoren. Also es ist auch abhängig davon, wie gut ich meine Effizienz verbessern kann von meinem Standort, wo ich mich befinde. Also hängt es von Standorteinflüssen ab. Da hattest du ja nun große Vorarbeit schon geleistet, sozusagen Innovationsvorteile, was sozusagen können solche Standortvorteile sein? Klassisch sind das sozusagen sogenannte Urbanisationsvorteile, also generell, dass ich besser in einer verdichteten Region wegen besserer Infrastrukturausstattung produzieren kann. Es hängt zusammen mit sogenannten Lokalisationsvorteilen, also Branchenkonzentrationen, Wissenskonzentrationen, bessere Arbeitsmarktbedingungen und Ähnliches, die ich habe, wenn ich eine gewisse Lokalisation habe. Es hängt möglicherweise auch davon ab, wie gut kann ich sozusagen von anderen abgucken. Also wie divers ist meine Wirtschaftsstruktur in der Region, wie weit kann ich Forschungsmittel oder Forschungsideen von anderen Branchen aufnehmen und bei mir umsetzen. Und wir haben das im DEW mal probiert im Rahmen einer Studie für die Hans-Böckler-Stiftung zu bestimmen mithilfe eines Datensatzes aus der amtlichen Statistik über Unternehmensdaten im verarbeitenden Gewerbe. Und wenn Sie sich die Koeffizienten anschauen, dann sehen Sie das also, dass also auf der Basis von einzelnen Unternehmen Fallzahlen versucht zu generieren, dann sehen Sie, dass in der Tat natürlich Forschung und Entwicklung für die Unternehmen eine große Rolle spielt. Also das ist ein Faktor, wie sie ihre eigene Produktivität erhöhen können. Aber durchaus spielen diese Standortvorteile oder Standorteinflüsse auch eine große Rolle. Nicht viel geringer als der eigenen Forschung ist der von Urbanisationsvorteilen. Und auch die anderen sind zumindest signifikant. In Teilen sozusagen sind sie ein bisschen klein, sozusagen was die Diversität angeht, gilt das wohl mehr nur für einzelne Branchen. Ich will aber auch gar nicht im Detail jetzt darauf eingehen, das würde meine Zeit hier noch mehr spannen. Aber vielleicht einfach nochmal ein deskriptives Bild daraus. Wir haben versucht, auch diese Unternehmen jeweils sozusagen bestimmten Standorten zuzuordnen, auf Gemeindeebene. Wir haben ja sozusagen aus den amtlichen Daten sozusagen die Möglichkeit zu sagen, wo diese Unternehmen auch sind und zu fragen, naja, kann ich denn nun zwischen diesen verschiedenen Raumkategorien tatsächlich signifikante Unterschiede in dieser technologischen Produktivität feststellen, dann sehen wir, ja, das können wir tatsächlich. Zentrale Regionen sind eindeutig, haben eine sozusagen höhere Effizienz, totale Faktorproduktivität, als diejenigen Regionen, die sehr peripher sind. Und je stärker verstädtert Regionen sind, umso höher ist auch jeweils diese Produktivität. Das gilt auch eben für die großen Städte, die besonders produktiv sind, sagen wir Deutschland als Referenzwert. Und das gilt eben durchweg für alle großen Städte. Selbst so eine sozusagen zumindest ein Drittel Ostregion wie Berlin sozusagen hat eine relativ hohe totale Faktorproduktivität, ähnlich wie Stuttgart und München, aber auch Köln und Frankfurt sind gar nicht so weit zurück. Also offensichtlich spielt das schon eine große Rolle, sozusagen eben diese Urbanität, die eine Region hat, als eine Idee zu erklären, warum sie eine hohe Faktorproduktivität hat. Von daher hier mein kurzes Zwischenfazit, einfach von zentraler Bedeutung für die städtischen Regionen, gehen eben positive externe Effekte aus auf die private Wirtschaft. Das ist genau das, was du in deinem Modell ja im Prinzip mit dem Agglomerationsvorteil versuchst zu beschreiben. Aber eben, wenn ich nochmal genauer reinzoome, durchaus sozusagen sind das eben auch Urbanisationsvorteile. Das sind eben auch gerade Vorteile möglicherweise von Infrastrukturausstattung, die diese großen Zentren haben, die verdichteten zentralen Regionen haben. Also gibt es offensichtlich so einen Hebel von Infrastruktur auf Stadt. Infrastruktur kann nicht die Siedlungsstruktur verändern, aber offensichtlich spielt sie doch möglicherweise eine große Rolle. Und deswegen mein Fazit, was ja auch gut wäre bei der Überschrift meines Vortrags, Infrastrukturinvestitionen sind ein geeignetes Instrument der Regionalpolitik, weil sie eben genau dort ansetzen, wo möglicherweise dann auch die Unternehmen effizienter werden, wettbewerbsfähiger und entsprechend mehr Arbeitsplätze generieren können. Ja, wie sieht es nun aus mit den Infrastrukturinvestitionen? Hier sind die abgetragen im Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt und Sie sehen, naja, Bund und Länder, eigentlich haben wir über die gesamte Zeit hier seit 1991 etwa einen ähnlichen Anteil am BIP investiert. Was geschehen ist, ist im Laufe der Zeit ein enormer Rückgang der kommunalen Investitionstätigkeit, hier gemessen am BIP. Und das hat natürlich auch eine Folge, also sozusagen wirklich für die Infrastrukturausstattung. Man kann sowas wie Modernitätsgrad bestimmen, also es ist relativ einfach, man sagt, wie alt ist der Kapitalstock, also wie bedeutend sind neue Investitionen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, in Bezug sozusagen zu meinem gesamten Kapitalstock. Und deswegen umso moderner natürlich, umso mehr ich Investitionen am aktuellen Rand getätigt habe. Und da sehen Sie, wie der Modernitätsgrad der Kommunen abschmiert, im Prinzip sozusagen. Der Modernitätsgrad der Infrastruktur geht über die Jahre ganz klar zurück und fällt eben deutlich hinter dem der Länder zurück, wo sie ja den relativ gleichmäßigen Investitionsfonds hatten. Und es verwundert daher nicht, dass wenn Sie Gemeinden fragen, das tun wir nicht, aber das DIFU tut das im Auftrag der KfW in dem Kommunalpanel, wie denn aus der Sicht der Gemeinden der kommunale Investitionsrückstand ist. Und Sie sehen, offensichtlich schätzen die Kommunen den Investitionsrückstand sehr groß ein. Und was vielleicht am meisten erstaunt, gerade angesichts Ihrer Zahlen, die Sie ja hier nochmal deutlich gemacht haben, wie gut die Finanzlage mittlerweile ist, schätzen trotzdem am aktuellen Rand 2017 die Kommunen nochmal den Investitionsrückstand besonders dramatisch ein. Eigentlich ein bisschen schizophren. Jetzt hätten doch Geld, wenn sie so einen großen Rückstand haben, warum tun die denn eigentlich nichts? Also muss man doch mal fragen, was da ist. Gut, das Erste, was man fragen könnte, naja, so, wenn man Leute fragt, brauchst du mehr Geld, um etwas zu tun, dann werden die meisten ankreuzen, naja, mache ich. Und da gibt es vielleicht auch so einen eigenen dynamischen Effekt, wenn alle von Investitionsrückstand sprechen, dann kreuzt vielleicht der Bürgermeister auch jetzt an, ich habe auch einen. Von daher haben wir versucht, das vielleicht ein bisschen, vielleicht auch mit anderen Kriterien nochmal zu gucken, gibt es denn wirklich sowas wie einen Investitionsrückstand? Und eine Idee, die wir hatten, war, dass wir die mit der Dobik möglich gewordene Betrachtung von Nettoinvestitionen. Also zu fragen, dann wie viel investiere ich eigentlich im Vergleich zu dem, was ich abschreibe, also von meinem Werteverzehr. Wie viel investiere ich bezogen auf das, was ich jährlich eigentlich erneuern müsste, um den Kapitalbestand an Infrastruktur zu erhalten. Das ist diese rote Linie und Sie sehen, die Nettoinvestitionen gehen zurück und liegen mittlerweile bei Null. Und wenn Sie sich anschauen, das nach Gebietskörperschaften differenziert, sehen Sie, aha, der Bund hat auf jeden Fall sozusagen zumindest versucht, jetzt in den letzten Jahren nochmal etwas aufzudrehen und investiert mittlerweile mehr, als er abschreibt. Und auch die Länder im Durchschnitt insgesamt kommen zu einem positiven Nettoinvestitionsbetrag. Ja, wenn es insgesamt nur bei Null ist, dann können Sie sich denken, ja, dann da, wo wir wirklich den Investitionsrückstand gemessen an dieser Idee haben, sozusagen den Kapitalstock mindestens zu erhalten, das ist eine sehr schwache Forderung, ich muss sagen, sozusagen, wir wollen den Kapitalstock erhalten, den wir haben, dann sehen Sie, dass die Investitionstätigkeit in der Kommunen deutlich unter dieser Norm liegt, den Investitionsbestand wenigstens zu erhalten. Auch hier wieder die Frage, wieso denn das? Also wir hatten diesen Wochenbericht 2017 geschrieben und ich habe jetzt aktuell die Zahl für 2017 dazugefügt. Es ist immer noch nichts passiert. Es gibt immer noch keine Investitionstätigkeit der Kommunen. Also offensichtlich müssen die Probleme tiefer sein als sozusagen der aktuelle durchschnittliche Investitionsmöglichkeiten aufgrund von Einnahmesituationen. Und da kommen wir jetzt relativ beide nahe zusammen. Vielleicht kann ich auch das relativ schnell machen. Hier ist abgetragen die Investitionstätigkeit pro Kommune je Einwohner. Und Sie sehen eine enorme Heterogenität. Wir haben im Süden Deutschlands durchaus sozusagen Kommunen, die deutlich mehr investieren. Und wir haben auch auf der anderen Seite weiße Flecken in Deutschland, wo eben fast gar keine kommunale Investitionstätigkeit mehr stattgefunden hat. Das heißt also, wenn, so wie Sie sagen, jetzt im Durchschnitt doch allen etwas besser geht, heißt das lange nicht, dass sozusagen es allen besser geht und offensichtlich der Investitionsbedarf aber eben auch oder der Investitionsrückstand sehr unterschiedlich ist. Und, da wiederhole ich mich jetzt sozusagen, wenn man fragt, wer investiert denn nicht, dann ist es der kein Geld hat und wer hat kein Geld, der die hohen Sozialausgaben hat. Also hier sind abgetragen sozusagen Kosten der Unterkunft als Exemplar dafür und auf der anderen Seite die Investitionstätigkeit. Eine klare Korrelation zwischen sozusagen der Belastung mit Sozialausgaben und dem Unterlassen von Investitionen. Das ist sozusagen die tägliche Entscheidung, die der Kämmerer hat. Wenn ich so hohe Sozialausgaben habe, bleibt nichts übrig, um zu investieren. Und so die These, wenn ich da nicht investiere, habe ich wahrscheinlich künftig noch mehr Sozialausgaben, weil meine Wettbewerbsfähigkeit noch weiter zurückgeht. Und das hat sich eben auch, das hatten Sie ja eben schon gezeigt, natürlich auch auf die kommunale Gesamtverschuldung ausgewirkt. Ich habe das jetzt hier nur nach Ländern abgetragen, nicht nur Kassel, jetzt geht alle zusammen. Sie sehen, dass die Länder, die relativ auskömmlich noch ihre Investitionsfähigkeit in den Kommunen haben, die auch diejenigen sind, die eine geringe Verschuldung haben, während die weißen Flecken eher korrelieren mit den Ländern mit den hohen Altschulden. Sodass man sagen kann, aha, okay, gut, also die haben jetzt zwar aktuell Geld, die haben aber so viel Schuldenlast, da geht also nichts mehr. Wäre möglicherweise ein Grund zu erklären, warum das so ist. Ein anderer Grund, dem sind wir auch nochmal nachgegangen, worum handelt es sich da eigentlich? Was unterlassen die denn eigentlich? Und haben uns angeschaut, nochmal die staatlichen Nettoinvestitionen, das Bild kennen Sie ja schon, aber jetzt nicht differenziert nach Gebietskörperschaften, sondern nach Anlagearten. Und dann sehen Sie, dass Sie fast optisch das gleiche Bild haben, was aber faktisch auch richtig ist, weil nämlich zu 80% kommunale Investitionen Bauinvestitionen sind. Also was sozusagen unterlassen wird, sind Bauinvestitionen. Hier haben wir sozusagen den Werteverzehr, hier haben wir die Investitionslücke. Nicht beim geistigen Eigentum und nicht bei den Ausrüstungen, sondern bei den Bauten. Und die Bauten werden im Regelfall von den Kommunen durchgeführt. Oh, gut. Ja, warum mache ich das? Warum ist das so wichtig, diese Struktur? Vielleicht deswegen hier ein Bild. Wenn Sie über Jahre nicht investieren, die Kommunen, dann können Sie nicht permanent Ihr Personal behalten in der Bauverwaltung. Sondern was haben die logischerweise gemacht? Die haben in den Bauverwaltungen ihr Personal abgebaut. Und das ist hier ein bisschen mit Übergangslogik, aber im Prinzip sehen Sie, sozusagen bis an den aktuellen Rand herein, haben die Kommunen ihre Kapazitäten für Bauten abgebaut. Und da können Sie nicht einfach den Schalter nehmen und sagen, ah, hier, guck mal, hier hast du Geld und bau mal schnell. Da muss man ja vielleicht ein bisschen planen, ein bisschen aufbereiten, sodass die Kommunen gar nicht in der Lage sind, das so schnell umzusetzen. Also letztendlich brauchen die Kommunen etwas, was ihnen nicht ein Programm gibt, nicht fürs nächste Jahr irgendwie eine Milliarde, sondern etwas, wo sie sagen, ja, die nächsten 15 Jahre oder vielleicht sogar 15 Jahre, wo ich jemanden einstellen soll, der im öffentlichen Dienst ja vermutlich dann bis zur Rente da bleibt, wenn ich den einstellen soll, dann muss ich verlässlich wissen, dass ich in den nächsten Jahren auch in der Lage bin zu investieren. Sonst stelle ich erst gar keinen ein. Also gibt es eine enorme Korrelation zwischen der Verlässlichkeit, der zukünftigen Investitionsfähigkeit und der Möglichkeit, überhaupt Investitionen durchzuführen. Und damit komme ich zur letzten Folie. Leider kann ich dazu nicht mehr viel sagen. Ja, was gibt es nun für Handlungsoptionen? Wir hatten eine angesprochen, Sie hatten gesagt, Altschuldenerlass. Ja, gut. Oh, okay, also jedenfalls darüber nachzudenken, wie man denn die Altschulden los wird, um wieder Handlungsfähigkeit zu generieren. Sicherlich kann aus vielen Gründen sehr interessant sein, ob die Korrelation zur Investitionstätigkeit nachher so groß ist. Ist vielleicht fraglich. Also schön, wir haben jetzt nicht mehr so viel Schulden, aber wir haben trotzdem immer noch keinen im Bauamt, der die Investitionstätigkeit anregt. Die andere Möglichkeit haben Sie auch angesprochen. Naja, was macht der Bund? Der verteilt Geld, sagt, wir brauchen Kita-Plätze und dann machen wir mal das. Vielleicht gibt es mal ein Programm für Eingangsbereiche in Rathäusern oder sowas. Also der Bund sozusagen permanent sich überlegt, was die Kommunen machen sollen. Auch das ist vielleicht nicht so ein idealer Weg. Deswegen hier der eigentliche Vorschlag, der so ein bisschen damals in der Fratfa-Kommission geboren wurde, zu sagen, eigentlich brauchen wir so etwas wie eine Gemeinschaftsaufgabe kommunale Investitionstätigkeit. Nämlich, wir wollen wirklich gezielt Investitionen fördern, wir wollen aber nicht vorschreiben, was für eine Art von Investitionen das sind, das sollen die Kommunen entscheiden. Wir müssen aber irgendwie partizipativ die Länder und den Bund zur Finanzierung dieser Investitionen heranziehen. Und das ist im Prinzip ein Modell, was wir in der bisherigen Gemeinschaftsaufgabe auch haben. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. So, gibt es Fragen?
So. Eickhoff, Universität Potsdam. Ich habe eine Sache nicht verstanden. Sie sagten eingangs, die Wettbewerbsintensität habe einen negativen Einfluss auf die totale Faktorproduktivität. Was verstehen Sie unter Wettbewerbsintensität und warum negativer Einfluss?
Das hatte ich hier, um sozusagen mich zu beschleunigen, übergangen. Also die theoretische Überlegung ist, dass an sich sozusagen das Generieren von Wissen, das Anstrengen, Innovationen zu machen, besonders förderlich ist, wenn es viele Wettbewerber in meiner Region gibt, die mich antreiben zu innovieren. Das war die theoretische Ausgangsthese, die wir versucht hatten aufzunehmen. Empirisch ist rausgekommen, dass es genau umgekehrt ist. Dass also, wenn sozusagen der Wettbewerbsdruck sehr, sehr stark ist in einer Region, also viele Wettbewerber das Gleiche tun in der Region wie ich, dass dann sozusagen meine Spielräume offensichtlich für effizienzsteigernde Maßnahmen eben gering sind. Deswegen kommt dann negativ.